Moin aus der Praxis. Hier ist der Praxiscast Agrar, der Podcast der Saatenunion. Für alle, die Landwirtschaft weiterdenken.
Anke und ich begrüßen euch heute direkt zu einer neuen Folge von den DLG-Feldtagen. Anke?
Ja, hallo Steffi.
Wir sitzen hier mitten in der Praxis und freuen uns, dass wir euch wieder begrüßen dürfen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir schauen heute auf Kulturen, die euren Düngersack entlasten und die Bodenfruchtbarkeit pushen. Doch Soja, Erbse und Linse haben trotz regionaler Förderprogramme ein Problem, denn sie müssen ja schließlich am Ende des Jahres auch sich auf dem Konto rechnen. Wie wir aus der Nische in die Breite und vor allem in die wirtschaftliche Vermarktung kommen, das klären wir jetzt. Und zwar freuen wir uns sehr, zu Gast zu sein bei Legonet, und zwar bei Stefan Breuermann. Hallo Stefan, schön, dass wir hier sein dürfen. Wir suchen nämlich so ein paar Sachen und wir brauchen auch ein paar Fragen, beziehungsweise wir haben Fragen, wir brauchen Antworten. Sucht der Landwirt denn noch nach dem passenden Markt oder hat er einfach ihn noch nicht gefunden? Diese Fragen wollen wir klären und zunächst wollen wir Stefan Breuermann einfach mal fragen, magst du dich mal vorstellen?
Ja, sehr gerne. Also Stefan Breuermann, ich bin aus der Landwirtschaft aus Südniedersachsen und im Moment in meiner Funktion als Koordinator für Massenströme und Erzeugergemeinschaften im Rahmen des Legonet in der UFOP in Berlin und nebenbei auch verantwortlich für die Pflanzenschutzempfehlung für den Hülsenfrüchteanbau.
Gut, da stellen wir schon mal gleich die erste Frage. Gibt es denn im Wesentlichen Märkte für Leguminosen? Also wir wissen schon, Futter und Humanernährung ist klar, aber Futter dürfte ja wohl der Hauptmarkt sein. Gibt es denn hier auch eine Entwicklung und wenn überhaupt, in welche Richtung?
Ja, insgesamt entwickeln sich die Märkte sehr unbefriedigend. Wir müssen sehen, der Proteinmarkt in der Welt ist gigantisch und funktioniert auch sehr gut. In Deutschland hingegen ist er hochgradig dysfunktional. Also die Qualität und die angebotenen Preise passen nicht zusammen. Ausnahme ist die Soja, die als einzige Hülsenfrucht börsennotiert ist und entsprechend deutlich höheres Preisniveau hat.
Das heißt, Ackerbohnen und Erbsen haben tendenziell so schlechte Preise. Aber was Futter und Humanernährung angeht?
Sowohl als auch. Und wenn wir zum Beispiel in der Futtermittelwirtschaft gucken, da gehen wir ja nur über die wertgebenden Inhaltsstoffe. Dort müsste normalerweise der Preisabstand zwischen Erbsen, Bohnen und Soja so sein, dass die Soja das 1,5-fache kostet, das ist die Wertigkeit der Inhaltsstoffe. Tatsächlich wird aber die Soja zurzeit fast 2,5-mal so hoch bezahlt. Oder andersherum, Ackerbohnen und Erbsen sind auf unter 50% gefallen.
Und das hat was mit der Börse zu tun?
Das hat was damit zu tun, dass unser Markt nicht wirklich funktioniert bei Proteinpflanzen. Okay. Und weil diese Früchte nicht an Börsen gehandelt werden. Okay. Nur die Soja hat Börsenpreise.
Ja. Und gut, da sind die Einflussfaktoren dann natürlich ein ganz anderer auf den Preis dann auch.
Genau. Und diese riesige Erntemenge. Letztes Jahr waren über 440 Millionen Tonnen Soja auf dem Weltmarkt. Das ist mittlerweile die drittgrößte Kultur.
Ja, aber wir sprechen hier vom Weltmarkt. Ne? Ja.
Aber Weltmarkt, ja, der beeinflusst natürlich die Preise, aber der deutsche Markt ist ja, weiß ich nicht, frage ich jetzt mal, vielleicht ein bisschen speziell dahingehend, dass das Verlangen nach gentechnikfreier Fütterung mehr wird. Also es war in der Zeit lang total angesagt, ne? Überall steht ja viel auf den Lebensmitteln drauf. Ist das dann nicht so eine Nische, die auch höhere Preise generieren müsste?
Ja, müsste es. Es ist so, also die gentechnikfreie Fütterung ist in der Regel in der Milcherzeugung. Da sieht man es auf den Milchtüten. Mhm. Und dort wurde dann Rapsschrot eingesetzt.
Na, so.
Wir haben große Mengen Rapsschrot in Deutschland. Das ist auch der Grund, warum Deutschland seine Sojaimporte halbieren konnte, weil wir so riesige Mengen an Rapsschrot haben aufgrund unserer Ölmühlenkapazitäten. Mhm. In deutschen Ölmühlen wird ungefähr die 2,5-fache Rapsmenge verarbeitet, wie wir in Deutschland ernten. Das ist ein Ausnahmefall in Deutschland, aber auf der anderen Seite haben wir halt nach wie vor einen sehr hohen Bedarf an Eiweißfuttermitteln und der Futtermittelmarkt ist ungefähr 10-mal so groß wie der Humanernährungsmarkt und die Mischfutterwerke, die haben eine Software, über die die Rationen gestaltet werden, die aus über 160 Rohstoffen aussucht und die ist gekoppelt mit den Rohstoffbörsen. Das heißt, die Software wählt jeden Tag die Rohstoffe, die gerade am günstigsten sind weltweit.
Und gut, da fallen die Erbsen und Bohnen hinten durch.
Ja, zumindest bei den Preisen, die wir hier brauchen, um damit wirtschaften zu können. Und im Moment sind wir auf einem Niveau angekommen, was wirklich wehtut.
Okay, dann geht es jetzt hier eigentlich um heimisches Protein.
Ja.
Im Gegensatz zu Soja. Wie kriegen wir denn das hin? Ich meine, Soja wird ja hier weniger angebaut, dass wir hier.
Ja, aber du hast ja, also wenn ein Landwirt sagt, ich möchte auf Übersee-Soja verzichten, Genau. Okay, setzen wir das mal voraus. Und er braucht einen Eiweißträger. Dann landet er doch aber bei Erbse und Bohne.
Sowohl als auch. Also es gibt zwei Optionen. Ja. Das eine ist, wir müssen den Sojamarkt separat betrachten. Mhm. Soja ist zwar eine Leguminose, eine Hülsenfrucht, verhält sich aber ackerbaulich wie eine Nicht-Leguminose. Das heißt, die ist nicht am Aufbau der gefürchteten Leguminosenmüdigkeit beteiligt, die eben die Fruchtfolge, den Fruchtfolgeanteil von Leguminosen stark limitiert. Mhm. Das gilt alle nicht für Soja. Mhm. Wir haben bei der Soja in den letzten Jahren eine Explosion an Sortenzulassungen gehabt. Die haben sich fast verzwanzigfacht. Wir können heute Soja in allen Teilen Deutschlands wirtschaftlich anbauen. Wir sind von den Durchschnittserträgen mittlerweile auch im Norden, auch okay. In Mecklenburg hat sich gerade die Anbaufläche wieder verdoppelt. Und wir sind von den Durchschnittserträgen mittlerweile auf Platz 6 oder 5 weltweit. Oh, im cool. Sojaanbau.
Ja,
ja. Ja, da sind wir wirklich ein Gunststandort geworden aufgrund der enormen Züchtungsfortschritte. Und bei der Soja funktioniert die Abnahme hervorragend, weil wir haben in Straubing und Mainz zwei Verarbeitungsstrecken für nicht gentechnisch verändertes Soja, die halt problemlos mehrere Millionen Hektar verarbeiten könnten. Und das heißt also, bei Soja ist es so, wir bekommen jede Tonne vermarktet. Das Problem ist, die Saatgutkosten sind sehr hoch und aufgrund der Entfernung vieler Standorte zu diesen Verarbeitungswerken würden die Logistikkosten jede Wirtschaftlichkeit zerstören. Deswegen muss Soja als Hotspot angebaut werden. Es müssen an einem Ort große Mengen erzeugt werden, sodass ich die dann per Bahn oder auch besser per Schiff sehr preiswert zum Verarbeiter fahren kann.
So, und jetzt kurz eine Frage von mir. Macht Soja das Gleiche wie die Leguminosen? Macht also auch den Boden so fruchtbar?
Ja, ist alles das Gleiche.
Aber hinterlässt weniger Stickstoff.
Die Soja hinterlässt, wenn es gut gelaufen ist, gar keinen Stickstoff. Dann wandelt sie nämlich den Stickstoff komplett in Ertrag und fährt den damit vom Acker. Aber auch die Soja hat eine hervorragende Bodengare, wie bei der Ackerbohne, bei der Erbse. Das heißt, der Landwirt kann, auch wenn er einen späten Erntetermin hat, mit der Sämaschine direkt hinter dem Mähdrescher herfahren. Es ist keinerlei Bodenbearbeitung notwendig.
Interessant.
Ja, finde ich auch total cool. Deswegen, das ist ein Grund mit, warum die Anbaufläche der Soja sich fast verdreifacht hat. Ne?
In Deutschland.
Ja, in Deutschland, genau. Aber das ist auch Soja, da reden wir jetzt von Soja, die in Futter geht.
Ne? Sowohl als auch. Also bei Soja ist es so, die Pioniere im deutschen Sojaanbau sind im Ökolandbau und zwar für Tofu-Herstellung.
Okay.
Wir haben drei größere Tofu-Produzenten in Deutschland, die etliche 1000 Hektar Vertragsanbau haben. Und die auch ein sehr hohes Preisniveau haben. Also ökologisch erzeugtes Soja ist eine echte Cash-Crop.
Okay.
Da geht es jetzt um Soja, aber das geht mit Leguminosen doch genauso.
Also mit Bohnen und Erbsen.
Ja, genau. Ja. Entschuldigung, die Leguminosen gehören ja Soja mit zu.
Ja,
Entschuldigung,
ja,
in diesem Fall. Ich rede jetzt mal von meiner Bohne und meiner Erbse.
Ja.
Und da kann ich doch auch etwas draus machen, was eben als Fleischersatz gilt.
Ja, selbstverständlich. Und die werden vor allen Dingen eben in der Form, dass sie zu Proteinkonzentraten und Isolaten verarbeitet werden, tauchen die dann nachher im Lebensmittel auf. Während eben bei der Soja zwei Schienen sind. Einmal, dass sie als Isolate oder Texturate auch den gleichen Weg geht. Aber eben für die Herstellung von klassischen asiatischen Sojaprodukten werden ganze Sojabohnen gebraucht für die Verarbeiter.
Jetzt sind wir aber doch bei der Humanernährung. Ne? Mhm. Also wenn ich jetzt durch die Regale tiger, also ich muss mich outen, ich esse extrem wenig Fleisch. Ich bin also so eine Kandidatin, die gerne mal an so vegetarischen Produkten vorbeischwingt. Und da denke ich immer, da muss doch eine große Spanne auch, also Gewinnspanne auch für den Landwirt dahinter stecken. Und es gibt ja immer mehr, also es gibt natürlich auch ganz viele auf Sojabasis, aber auch immer mehr auf Erbsen- und Bohnenbasis, also Produkte, die man da sieht.
Das ist so. Und da ist die Erbse und Bohne im Vorteil, denn die Soja enthält Allergene und ist auch kennzeichnungspflichtig. Und das Gleiche ist auch eingeschränkt für Lupinen der Fall.
Okay,
ach, das wusste ich. Ja, Lupinen und Soja haben den Vorteil, dass sie sehr hohe Proteingehalte und sehr hohe Proteinfunktionalitäten mit sich bringen.
Aber?
Aber eben durch die Allergenen sind sie halt für viele Menschen nicht unbedingt geeignet. Und das ist eben bei Erbsen und Bohne nicht das Problem. Da haben wir nahezu gar keine Probleme durch irgendwelche Unverträglichkeiten. die sind breiter einsetzbar und sind natürlich eben auch sehr leicht anzubauen. Die Saatgut muss nicht geimpft werden, weil es heimische Leguminosen sind.
Okay.
Aber das Problem ist eben nach wie vor, dass wir im Prinzip noch zu sehr in der Nische stecken. Mhm. Wir haben viel, viel mehr Potenzial im Anbau. Wir liegen im Moment bei rund 2,5-2,8% der deutschen Ackerfläche, wo Hülsenfrüchte angebaut werden. Mhm. Und Ziel der Proteinstrategie ist 10%. Und ich wünsche mir wenigstens 10% Hülsenfrüchte ohne kleinkörnige Leguminosen. Das Ganze ist eben durch den Sojafortschritt möglich. Wir könnten problemlos sofort 1 Million Hektar Soja in Deutschland anbauen. Wir stehen aber gerade mal im Moment bei 50.000 Hektar. Also da ist noch sehr viel Luft. Aber auch für Ackerbohnen und Erbsen gilt das Gleiche. Das ist, man kann finanziell keine großen Sprünge damit machen. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir die Produktionskosten senken. Da gibt es ein paar Stellschrauben, die wir noch, an denen wir noch stellen können. Und wir müssen eben die Ware bündeln, weil wir bei den meisten Ackerbaugebieten große Entfernungen haben zum Verarbeiter. Und die Logistikkosten können den ganzen Anbau unwirtschaftlich machen, okay, wenn der nicht intelligenter
wird. Und das ist auch Teil deines Jobs bei LegoNet, da die Erzeugergemeinschaften zu bilden, zu fördern, wie auch immer. Also das
exakt, ist, ja. Also das ist, wir haben in Deutschland ein ganz starkes Süd-Nord-Gefälle, was Erzeugergemeinschaften angeht, während in Bayern die Erzeugergemeinschaften nahezu flächendeckend agieren, haben wir im Norden kaum welche. Und wir haben auch Erzeugergemeinschaften, die haben sich ursprünglich gegründet, um Raps zu vermarkten, teilweise für Getreide. Es ist aber ein Klacks, kurz eine Versammlung einzuberufen und die Satzung auf Hülsenfrüchte zu erweitern. Mhm. Erzeugergemeinschaften dürfen immer nur mit den Erzeugnissen handeln, die in ihrer Satzung stehen. Aber das hat enorme Vorteile, weil durch die Erzeugergemeinschaft kann ich meine Kosten senken, indem ich meine Produktionsmittel gebündelt einkaufe und ausschreibe. Bei Saatguteinkauf sind teilweise gute Rabatte zu erzielen. Pflanzenschutzmittel werden gebündelt, Dünger wird gebündelt, genau, weil ich die Ware auf einmal ausschreibe. Und das Gleiche mache ich natürlich am anderen Ende, wenn ich vermarkten will. Ein Problem, was wir im Markt haben, ist, dass die gebotenen Mengen häufig zu klein sind und deswegen für Verarbeiter unattraktiv.
Also von welcher Größenordnung sprechen wir da?
Das kommt immer auf den Verarbeiter an, aber ich sage mal, die Größenordnung sollte mindestens bei 3.000, 4.000 Tonnen liegen vor Ort. Mhm. Also 4.000 Tonnen ist die Kapazität eines Komplettgüterzuges und ein Halbzug wären 2.000. Und die Binnenschiffe in Deutschland, die fahren so zwischen 800 und 2,5 im Rhein, teilweise bis an die 3000 Tonnen.
Ja, und woran liegt das, dass man sich nicht zusammenschließt? Also du hast gerade von dem Gefälle gesprochen. Wo ist denn, ich sage jetzt mal ganz einfach, die Barriere beim Landwirt?
Ich habe die Erfahrung, dass wenn ich vor Landwirten darüber spreche, dass sie sich zur Erzeugergemeinschaft zusammenschließen sollen, dass ich dann in Pausengesprächen erfahre, dass die Landwirte Betriebsgemeinschaft verstanden haben.
Ach so.
Und ich sage also, nein, du sollst nicht mit dem Nachbarn, den du nicht leiden kannst, jetzt alles zusammen machen, sondern nein. Ihr baut nur was an. Und das ist, ihr wisst ja gar nicht, wo das bleibt. Das macht ja nachher der Geschäftsführer der Erzeugergemeinschaft. Ihr schüttet nur eure Ernte auf den gleichen Haufen. Okay. Ihr baut nach den gleichen Vorgaben an. Das wird alles dokumentiert. Denn ein Vorteil, ein weiterer der Erzeugergemeinschaft ist, die aufnehmende Hand weiß, dass die Preisverhandlung mit Erzeugergemeinschaften heftiger sind als mit einzelnen Landwirten.
Ja, weil die Menge größer ist und die Verhandlungsbasis einfach nicht.
Und der Geschäftsführer verhandelt professioneller als manche Landwirte. Aber sie wissen zu schätzen, dass sie nur mit einem sprechen müssen und darüber aber große Flächen abbilden können. Und das ist gerade in Sachen Qualitätssicherung und auch Vorgaben von bestimmten Produktionsweisen ist das für die natürlich sehr einfach, weil sich nur eine Person sprechen muss und der sorgt dafür, dass alle Mitglieder der Erzeugergemeinschaft das dann so umsetzen.
Also es geht einfach darum, man muss sich informieren und das wäre mit LegoNet genau der Richtige, oder du in dem Fall dann.
Ja.
Es gibt ja auch noch mehr Leute, die informieren können beziehungsweise über Möglichkeiten der Vermarktung sprechen können.
Was ist denn das für eine Rechtsform der Erzeugergemeinschaft? Das ist ja wie so eine Firma, tritt die dann ja auf.
Ja, die Erzeugergemeinschaft kann aufgrund des Marktordnungsgesetzes kann die in verschiedenen Rechtsformen gebildet werden. Das geht los mit der GbR oder einer GmbH. Und weit verbreitet sind wirtschaftliche Vereine. Ich persönlich bin allerdings ein Fan der eingetragenen Genossenschaft. Und zwar aus mehreren Gründen. Die eingetragene Genossenschaft ist die urdemokratischste aller Rechtsformen. Jedes Mitglied hat eine Stimme, egal wie groß der Betrieb ist, der dahinter steht. Und die Genossenschaft ist ja verpflichtet, in einem Prüfverband Mitglied zu sein. Und dadurch wird jedes Jahr eine Buchprüfung durchgeführt von außen. Das heißt, es guckt jemand von außen auf die Vorgänge, sodass sehr frühzeitig Fehlerkorrekturen eingeleitet werden. In der Folge ist die Insolvenzquote bei Erzeugergemeinschaften kleiner, 0,1%. Die niedrigste von allen Rechtsformen.
Okay, okay, weil die Kontrollen früh greifen und Korrekturen ermöglichen auch. Ne?
Ganz genau.
Das ist und dann kann die finale Kontrolle, die dann den Schnitt macht, ja. Sondern, ja, okay.
Und eine GbR zum Beispiel wäre gefährlich für alle solche Sachen. Auch bei Betriebsgemeinschaften bin ich da kein Fan von, weil bei der GbR die Mitglieder mit ihrem gesamten Privatvermögen in der Haftung sind.
Okay.
Und bei einer Erzeugergemeinschaft als Genossenschaft kann ich in der Satzung einen Haftungsausschluss eintragen. Dann haftet nur die Erzeugergemeinschaft mit dem hinterlegten Vermögen, Kapital. Aber nicht, okay. Nicht die einzelnen Mitglieder.
Hast du da noch Fragen?
Hat die Bereitschaft, eine Erzeugergemeinschaft zu gründen, auch was mit Betriebsgröße zu tun, was ja zu dem Nord-Süd-Gefälle passen würde, oder Süd-Nord-Gefälle, so andersrum, passen würde?
Habe ich bisher nicht erlebt, dass das da was mit zu tun hat. Es ist so, wir haben ein paar Erzeugergemeinschaften im Osten, wo dann teilweise ein Dutzend Betriebe drin sind, die dann mal eben Richtung 100.000 Hektar abbilden. Okay, bei denen ist es sicherlich einfacher, weil da nur ein paar Betriebsleiter sich mal unterhalten müssen und dann machen die das. Tatsächlich gibt es aber noch einen interessanten Punkt dabei. Es gibt eine Ausnahme im Kartellrecht für landwirtschaftliche Erzeugergemeinschaften. Die Erzeugergemeinschaften dürfen Preisabsprachen und Mengenabsprachen treffen, um halt zum Beispiel sehr große Kunden zu bedienen, denn wir haben ja eine große Konzentration in der Lebensmittelwirtschaft. Und da kommt der nächste Punkt, wenn Sie mit so einem Globalkonzern da verhandeln, die lachen dann erstmal bei den Mengen. Wenn die dann hohe sechsstellige Tonnagen brauchen oder höhere Mengen, das kann eine Erzeugergemeinschaft nicht leisten. Aber die dürfen sich, um so einen Vertrag zu unterschreiben, mit anderen Erzeugergemeinschaften zusammenschließen, um diese Mengen zu bringen.
Okay. Also wenn jemand eine Erzeugergemeinschaft gründen will oder Fragen dazu hat, dann ruft er bei dir an.
So ist es.
Ich fasse das mal grundsätzlich zusammen. Also pflanzliches Potenzial der Leguminosen auf dem Acker ist riesig.
Ja.
Nur es geht um die Vermarktung. Und um da überhaupt zu wissen, was kann ich machen, wie stelle ich mich da auf, was mache ich, rufe ich doch einfach bei Legonet an. Und das ist jetzt wichtig, denn in den Shownotes haben wir das Netzwerk verlinkt. Das heißt, habt ihr Fragen, wollt ihr euch informieren, schaut einfach in die Shownotes. Da informieren wir euch. Ist das gut so? Prima, wir freuen uns auf unseren nächsten Podcast.
Alles klar, ja.
Vielen Dank, Stefan.
Sehr gerne,
immer
wieder.
Habt noch viel Spaß hier, denn es ist wirklich... Hier ist es wirklich so interessant. Wir sind in der Praxis und ich kann eigentlich gleich zum nächsten rübergehen und nochmal Fragen stellen. Wir hören uns gleich wieder. Ja,
tschüss. Tschüss.